Ich bete mit uns. Jesus, wir danken dir für diesen Tag auf Golgatha, wo du alles geändert hast, wo du jegliche Hoffnungslosigkeit genommen hast, sie aufs Kreuz getragen hast, bezahlt hast und Hoffnung geschaffen hast. Wir danken dir für dein Opfer. Und wir danken dir, dass du uns genauso heute dieses Opfer wieder neu offenbaren willst. Dass du uns damit erreichen willst, dass du es uns erklären möchtest. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du es tust, zu unseren Herzen sprichst. Wir brauchen dich. Amen. Heute ist der 12. Februar und heute machen wir die Jahreslosung. Anderthalber Monat ist das Jahr schon alt. Ich habe euch versprochen, dass es kommt, aber etwas später. Und heute beginnen wir. Und es wird nicht nur eine Predigt sein, so wie ihr es vielleicht aus den letzten Jahren kennt, sondern ich habe mir gleich drei Stück ausgedacht. Und je mehr ich mich mit dem Text beschäftige, desto mehr Predigtthemen finde ich darin. Von daher kann es passieren, dass wir im zweiten Halbjahr dann nochmal eine zweite Predigtreihe dazu machen, mit ganz anderen Sachen oder nochmal mit ähnlichen. Ihr dürft euch überraschen lassen. Wenn ich ab und zu huste, dann liegt das gerade als Special-Effekt in meiner Stimme drin. Aber das kriegen wir, denke ich, hin. Und ich hoffe, ich kriege jedes Mal noch die Hand vors Mikro gehalten, dass ihr nicht ganz so dabei angebellt werdet. Ich lese uns den Text. Ich habe ihn uns auch mitgebracht. Julian, du hättest heute die ehrenvolle Aufgabe, den mal durchzuklicken. Ich habe es versucht, mit dem größten Kontrast zu machen, den ich in meinem Programm gefunden habe. Und ich habe so leicht die Bedenken, dass es vielleicht doch nicht ganz gereicht hat. Aber genau, vielleicht hat auch jemand seine Bibel mit, dann darf er sie natürlich mitnehmen. Ansonsten macht der Micha, glaube ich, gerade noch einmal Licht aus, dann wird es besser. Genau, das kommt jetzt. 1. Mose 16, Vers 1 bis 6, steht auch links oben. Und ich lese ihn uns vor. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Magd, ja. Ja. Und Sarai sprach zu Abram: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben, da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht. indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Bared. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram gab seinem Sohn, vielen Dank, dem ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Okay, das ist unser Predigttext, das ist der Text zur Jahreslosung, um die Jahreslosung. Und ich möchte uns heute in der ersten Predigt, die hatte ich überschrieben mit eine unheilvolle Geschichte. Das ist natürlich gleich erstmal die Frage, gibt es unheilvolle Geschichten in der Bibel? Und sind die nicht immer dann irgendwo, wo man das mit Klammern umsetzen muss, dass es dann doch irgendwo eine heilvolle Geschichte wird? Und ich möchte mit uns auf diese Geschichte schauen, uns ein bisschen die Geschichte auch nacherzählen, aus den verschiedenen Perspektiven und dort ein bisschen reinschauen. Was ist auch so die Gepflogenheiten der damaligen Zeit und was finden wir hier in dieser Geschichte um unsere Jahreslosung? Wir haben ganz viele Themen, die in diesem Text enthalten sind. Ich möchte zuerst Abram und Sarai anschauen. Abram und Sarai, diejenigen, die bis zu diesem Zeitpunkt in 1. Mose 16, so vor allen Dingen der Abram, aber ich gehe davon aus, dass Abram das seiner Frau erzählt hat, dreimal eine Verheißung bekommen hat und diese Verheißung immer wieder bestätigt wurde. Dreimal lesen wir das in den Kapiteln davor. Zuerst, zieh aus, ich will dir ein Land geben, zieh nach Kanaan und dort, dieses Land soll dir gehören. 1. Mose 12. Dann danach diese Verheißung, ich will deinen Samen, ich will deine Nachkommen so reich machen. Und Abraham ist da schon ein bisschen schwierig. Ich habe ja keine Nachkommen. Da bleibt was auf der Strecke, das funktioniert nicht. Und dann nochmal, direkt vor unserer Jahreslosung schließt Gott einen Bund mit Abraham. Und er sagt, nein, es wird nicht ein Nachkomme aus dem Haus sein, ein Knecht, der bei dir geboren wurde und der dann dort der nächst Erbberechtigte wahrscheinlich gewesen wäre, sondern es wird ein leiblicher Nachkomme sein, der erbt und den ich gebrauchen will, den ich so reich und so mehren will, dass es so viele Sterne sind wie am Himmel, so viele Sandkörner wie auf der Erde, sodass ihn niemand zählen kann. Gott konkretisiert und Gott bestätigt damit einmal eine Landverheißung und einmal eben auch diese Nachkommenschaft. Ein großes Volk soll aus Abram kommen. Und Abram hatte bis dahin schon einiges gesehen. Ursprünglich aus Chaldea bei Ur, dann nach Haran schon gewandert mit seinem Vater noch und dann von Haran aufgemacht ins Land Kanaan. Und Abraham und Sarai, die waren wirklich reich. Wenn ich das so lese, was die alles besaßen, würde ich sagen, im heutigen Sprachgebrauch würden wir sagen, das waren Millionäre. Unglaublich viel Viecher, Ziegen, Schafe. Dazu heißt es, dass Abraham mit 318 erprobten Knechten in den Kampf gezogen ist. Also wenn man sieht, dass da 318 erprobte Knechte zum Kampf bereit gestanden haben, kann man ungefähr erahnen, was das für eine Größe gewesen sein muss, mit dem Abram unterwegs gewesen ist. Und wie viele Tiere da gewesen sein müssen, wie viele Mägde da noch gewesen sein müssen. Und dann kommt unsere Geschichte. Gerade kriegt Abram gesagt, aus deinem Leib, ein leiblicher Nachkomme soll erben. Der soll der Nachkomme sein, den ich reich machen will, den ich mehren will. Und dann setzt diese Geschichte von uns heute ein. Julian, du kannst nochmal zurück zu Vers 1 bitte gehen. Und dort heißt es, und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Also Abram kommt von diesem Bundesschluss mit Gott, Und dort ist ein Problem. Die Frau, die er hat, kann keine Kinder bekommen. Gerade kriegt er gesagt, aus deinem Leib, ein leiblicher Nachkomme wird es sein. Den will ich nehmen und den will ich zu einem großen Volk machen. Und dann die Situationsbeschreibung, in der Abraham und Sarai sind. Gottes Verheißung versus unseren menschlichen Begebenheiten, Umständen, dem, wo wir uns gerade befinden. Und es könnte nicht weiter voneinander entfernt sein. Es könnte nicht gegensätzlicher sein, was wir hier als erstes mal in diesem Text vorfinden. Gottes Wort, was spricht, das will ich machen. Und meine Situation, die sagt, das ist vollkommen unmöglich. Und dann schaltet sich der menschliche Verstand ein. Hier in Form von Sarai, die sich zur Erfüllungsgehilfin der göttlichen Verheißung machen will. Indem sie sagt, bei mir ist Essig, geht nicht. Was machen wir? Ein leiblicher Sohn soll es werden? Naja, dann müssen wir jemanden finden, der diesen leiblichen Sohn auf die Welt bringt. Und dort kommt die Magd ins Spiel, Hagar. Wenn wir versuchen, uns hier reinzufinden, wenn wir versuchen zu hören, wie viel Schmerz und wie viel Leid da drin ist in dieser Geschichte, allein jetzt nur in den ersten Sätzen. Ja, das ist der zweite. Mal gucken, auf wie viel wir heute kommen. Wenn wir merken, wie viel da Leid drin ist in dieser Geschichte, und noch kommt, also das entfaltet sich noch weiter. Und die Hagar wird ohne Fragen verheiratet. Das ist eine Zwangsheirat hier. Und das, was Sarai vorschlägt, ist im Endeffekt nichts anderes als Leihmutterschaft. Da hätten wir relativ geringe Themen, wo wir heute noch ethisch ganz schön zu hadern haben damit. Das erzählt uns die Bibelgeschichte erstmal hier frech und frei, fröhlich. Was wir aber auch sehen, Sarai hatte keinen Horizont, dass Gott ihre Situation ändern konnte. Sarai, die in Hebräer 11 als Glaubensheldin gefeiert wird. Und die, wo es dort heißt, dass sie aus Glauben einen Sohn gebar. Zu dem Zeitpunkt hier davon noch überhaupt nichts sichtbar. Und wie es dann meistens so ist, wenn plötzlich, ja, so noch Nebenfrauen dazukommen oder wenn dann solche Konstellationen entstehen, das geht meistens mit sehr viel Schmerz und Leid ein. Herr. Wir sehen, wie die Magd, nachdem sie schwanger geworden ist, anfängt hochmütig zu werden, sich gegenüber der Sarai erhebt und die Sarai plötzlich mitkriegt, ey, ich werde hier zurückgesetzt. Sarai, der Name, die Fürstliche, später wird sie umbenannt in Sarah, die Fürstin. Allein in dem Namen ist schon eine Ehre, ist schon was drin, wo man sagt, das spricht eigentlich schon von einer gewissen ja, Stärke, von dem Wert, der an dem Namen drin ist. Und jetzt wird Sarai aber eifersüchtig. Vielleicht hat sie auch Angst, weil in dem Moment, wo Hagar schwanger ist, und ihrem Mann, also dem Abraham, einen Sohn gebärt, ist dort im alten Orient die Möglichkeit, dass sie plötzlich zur ersten Frau aufrutscht. Und dass plötzlich Sarai abgewertet wird. All das sehen wir hier und wir sehen, wie Sarai reagiert. Sie klagt ihren Mann an. Und das Spannende ist, Abraham ist hier auch nicht der große Glaubensheld. Da kommt seine Frau und sagt, ich habe eine Lösung. Und anstatt dass Abraham sagt, nee, Gott hat da mit Sicherheit einen anderen Plan, lässt er es geschehen. Er willigt ein. Stumm. Das erinnert mich so ein bisschen an Adam und Eva. Und dann kommt die Sarai zu Abraham. Und sagt, die tut mir Unrecht. Sie beklagt sich bei ihrem Ehemann. Und dann ist Abraham auch wieder, wo ich sage, Das ist der Glaubensvater, der auch für seinen Glauben gefeiert wird, der durch Glauben das Land in beansprucht, einnimmt und sich dort als ein Glaubensvater gebrauchen lässt von Gott, und der steht da und sagt, mach doch, was du willst mit ihr. Ist doch deine Magd. Was geht mich das an? Der steht sich voll und ganz aus der Verantwortung. Und wenn wir jetzt sehen, was in dieser Geschichte alles drin ist, meine Frage, wo klinken wir uns dort ein? Wo fühlen wir uns dort angesprochen? Kennen wir es nicht, dass wir auch manchmal eifersüchtig sind? Wo jemand genau weiß oder genau sieht, ey, da kommt jemand, der hat wieder was Schönes erlebt. Und dann frage ich mich manchmal, und was ist mit mir? Wo bleibe ich in der ganzen Gleichung? Da ist vielleicht auch eine Verheißung, die ich von Gott bekommen habe. Und meine Lebensumstände sind vollkommen diametral. Die sehen genau anders aus. Genau, als würde es Gott Spaß machen, genau das Gegenteil in meinem Leben erstmal hervorzubringen. Und ich stehe dort und ich suche vielleicht nach Abkürzungen, ich suche nach Wegen, wie kann ich dieses Ding auflösen. Und dann probiere ich vielleicht manches und merke, anstatt Lösung mehr Leid. Wie bei Sarai und Hagar. Mit diesem Versuch, diese Hagar als Zweitfrau dem Abraham hinzugeben. So, kehren noch mal kurz um. Und da wird das Ding ja nicht besser, sondern es wird viel schlimmer. Da kommt plötzlich noch mehr Leid rein. Noch mehr Ängste, noch mehr Sorgen. Das Erste, was wir aus dieser Geschichte lernen können, dass Gottes Verheißung und Gottes Verheißungen immer zum Vertrauen Gott gegenüber einlädt. Ein Festmachen darin zu sagen, Gott, ich vertraue dir, entgegen jeglicher menschlichen Logik, entgegen jeglichem menschlichen Verstand. Hebräer 10, 36 sagt, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, manchen heißt es auch euer Vertrauen, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren, Geduld, darunter bleiben, tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Vertrauen und Geduld brauchst du, um Gottes Verheißungen zu ererben, zu empfangen. Und ich glaube, manchmal sind wir Christen meisterhaft darin, dass wir Gottes Verheißungen schneller zur Geburt bringen wollen, als das im Plan Gottes drin ist. Wir suchen nach Abkürzungen, wir suchen nach Wegen, wie wir eigene Leistung dazu bringen können, als könnten wir es dadurch beschleunigen. Anstatt dass wir sagen, Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich dich gerade nicht verstehe, hören wir in manchen Verheißungen, jetzt mach doch endlich mal. Jetzt kümmere dich mal, jetzt tu mal. Und dann merken wir, wie vielleicht dieser Leidensdruck, den wir selber in unserer Situation empfangen oder empfinden, nicht gelindert wird, sondern wie wir dort noch mehr reinrennen und wie es noch schlimmer wird. Und dann ist es auch gut menschlich, und das sehen wir bei der Sarai, dass die Sarai nicht auf die Idee kommt, dass sie einen Fehler gemacht haben könnte. Dass es vielleicht nicht die klügste Idee war, zu sagen, die Hagar gebe ich als Nebenfrau meinem Abraham. Sondern sie beklagt sich und dann herrscht sie wie die Axt im Walde. Und sie demütigt die Hagar, wo sie nur kann, und macht sie runter, schikaniert. Und das ist ziemlich grausam, wenn man sich das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt. Und dann ist es nur logisch, dass die Hagar irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Ich gehe. Ich hau ab. Und nicht nur, dass die Hagar abhaut. Das Problem ist ja noch, mit der Hagar Und dem Kind im Bauch haut auch der leibliche Nachfolger ab, in den die alles Vertrauen gesetzt haben. Der ist plötzlich auch noch weg. Und wir lesen nicht, dass Abraham oder Sarai Anstalten macht, dort hinterher zu gehen. Erster Teil, Abraham, Sarai. Ich nehme uns die Hagar in den Blick. Wer ist diese Hagar überhaupt? Eine ägyptische Magd, also eine Sklavin. Hat Abraham wahrscheinlich mitgebracht, als er nach Ägypten gegangen ist und dort Reichtum erlangt hat. Vieh, Ziegen, Schafe und eben vieles Knechte und Mägde bekommen hat. Die Hagar ist niemand. Eine Ausländerin in einem fremden Land und die war nie wirklich wichtig. Bis zu dem Zeitpunkt ist es was, wo man sagt, ihr Name kann übersetzt werden mit Wanderung oder Flucht. Ist spannend, weil das ihr Leben ja dann irgendwo abzeichnet. Oder noch wörtlicher, eine, die sich von ihren Angehörigen getrennt hat. Ihre Vergangenheit und Verwandtschaft, ihr Herkommen hatte sie in sich begraben müssen, ihrem Wurzelboden war sie entrissen. Das habe ich als Kommentar gefunden zu dieser Namensbeschreibung der Hagar. Das finde ich ganz interessant. Dann wird diese Hagar gezwungen, einen alten Mann zu heiraten. Ohne Mitspracherecht, sie wird schwanger. Und dann lesen wir, dass sie hochmütig ist, dass sie ihre Herrin verächtlich ansieht. Und vielleicht, und auch da ist, glaube ich, ganz viel Menschliches drin. Jemand, der immer zurückgesetzt war, der immer der Buddel war, der immer unten drunter war, der immer zu springen hatte, wenn irgendjemand was sagt, der hat plötzlich diesen kleinen Funken Hoffnung. Diesen kleinen Funken Hoffnung, dass plötzlich mehr drin ist, dass mehr möglich ist. Und sie erhebt sich über die Sarai, sie erhebt sich über ihre Herrin. Vielleicht mit dieser Hoffnung, dass aus dieser Aschenputtel-Geschichte wirklich ein Happy End rauskommt. Ich bin schwanger, meine Herrin nicht. Vielleicht wäre ich ja jetzt die Lieblingsfrau. Dann kommt das Schicksal und schlägt unbarmherzig zurück in Form von Sarai. Hatte ich schon erklärt, hatte ich schon angezeichnet. Dann macht die Hagar sich aus dem Staub. Sie macht ihrer Namensgebung alle Ehre. Sie flieht. Und das Spannende ist, keine Ahnung wohin. Also der Engel, der dann gleich noch auftritt, der fragt sie, woher kommst du und wohin willst du? Oder wohin gehst du? Woher sie kommt, das kann sie sagen. Wohin sie geht, bleibt ungenannt. Hauptsache erstmal weg. Und sie landet in der Wüste. Da, wo nichts ist. Ja, sie findet einen Brunnen. Aber unsere Frage oder meine Frage an uns, wie viele sind von uns auf der Flucht? Natürlich nicht, wie wir es jetzt durch den Ukraine-Krieg gesehen haben, wie viele da Leute in dem Sinne auf der Flucht sind. Ich meine die Flucht vor Umständen, die unangenehm sind, vor Menschen, die einfach nur nerven oder auch vor sich selbst, weil man mit sich selber nicht klarkommt und es mit sich selber nicht aushält, weil man unzufrieden ist und hofft, sobald sich an diesem Zustand was ändert, wird es automatisch besser. Und man flieht und flieht und flieht und man flieht. Man kann sich mit der Hagar eins machen. Dritter Mensch, dritte Person, die hier in diesem Text auftaucht, ist der Engel. Der Engel des Herrn. Und jetzt, bei allem, was wir bis jetzt gesehen haben, hat weder Abraham noch Sarai noch Hagar irgendetwas geistlich Wertvolles getan, dass sich jetzt Gott plötzlich einklingt. Also wenn wir sehen, was hier passiert, Sünde über Sünde, Lot, Leid, alles, wo wir sagen, wo wir manchmal den Eindruck haben, da ist Gott doch gar nicht da und da tut doch Gott gar nicht dort leiden. Also wir müssen doch wenigstens uns mal ausstrecken nach dem Herrn. Wir müssen doch wenigstens mal Bedarf anmelden, oder? Dass der Herr sich zeigt. Und dann passiert das, was man vielleicht nicht zuerst erwartet. Gott greift ein. Gott kommt. Und spannenderweise nicht beim Verheißungsträger Abraham oder Sarai, sondern zu der Ausländerin. Zu Hagar. Und das Spannende ist, hier heißt es, der Engel des Herrn fand die Hagar. Wenn man was findet, muss man vorher gesucht haben. Gott sucht Hagar und findet sie an einem Brunnen. Gott macht sich auf und geht dieser Sarah nach. Hagar, danke. Special Effekt Nummer 3. Ein kurzer Austausch findet statt und dann befiehlt der Engel etwas, was für unsere Ohren absolut wahnsinnig ist. Habt ihr das hier vorne? Ich glaube ja. Nee, noch eins weiter. Doch, näher ist Vers 9. Sehr schön. Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Gott nimmt die Hagar nicht aus der Situation heraus. Da ist sie selber rausgegangen. Gott sagt, geh zurück. Kehre wieder um. Mit anderen Worten, tu Buße. Das ist die Sinnbedeutung von tu Buße. Kehr um. Verlass deinen eigenen Weg und geh wieder auf den Weg, den ich gesetzt habe. Und Gott schickt sie wieder dort rein. Schickt sie wieder dort drunter und dieses Herrschaftsverhältnis, was so zerstörerisch ist. Und nein, ich sage damit nicht, dass Gott es unglaublich fetzt, die Hagar dort wieder hinzuschicken, in dem Sinne, dass sie dort einfach eine Demütigung nach der anderen erträgt und wahrscheinlich ungerecht ohne Ende behandelt wird. Gott rechtfertigt damit nicht das Unrecht, was der Hagar widerfährt. Aber er sagt, das ist dein Platz und dort hast du zu sein. Und wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, dann fragen wir doch ernsthaft, Gott, ist das wirklich dein Ernst? Wie bitte? Habe ich das gerade richtig gehört? Kann es Gottes Wille sein, dass wir in eine Situation wieder hineinkommen, wo wir gedemütigt werden? Und die Jahreslosung sagt ja. Gottes oberstes Gebot ist nicht, dass es uns immer leicht ist und dass es uns immer gut geht. Es gibt Situationen, auch im Leben der Gläubigen, wo es hart ist und wo man durchgehen muss und wo Gott eine Zeit gesetzt hat, wo es eine saure Gurkenzeit ist, wo man sich gefühlt wie in der Wüste befindet. Aber das Gute ist, nach jeder Wüste kommt wieder eine grüne Aue. Das Unheilvolle in dem Falle, Gott tritt ein und man denkt ja, sofort muss alles schön sein. Das nimmt, rein menschlich gesprochen, kein Ende. Gott schafft nicht eine so wunderbare Veränderung der Situation, dass alles chillig und leicht wird. Es bleibt hart, es bleibt herausfordernd. Aber, und das ist jetzt der wesentliche Unterschied, es sind neue Voraussetzungen da. Neue Voraussetzungen schafft Gott, indem er der Hagar ganz persönlich begegnet und die Hagar eine vollkommen verändernde Erfahrung macht, nämlich dass sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich bin nicht allein in diesem ganzen Wahnsinn. Ich bin nicht ungesehen. Ich bin nicht unwichtig. Ich bin nicht das kleine Buddel, was überhaupt keine Perspektive hat. Nein, da ist was erkannt worden. Hagar erlebt, sie ist von Gott erkannt worden, gesehen worden. Deswegen kann ihr Gott dann auch sagen, geh zurück. Weil plötzlich Gott mit ihr da ist. Sie ist nicht mehr alleine, sondern sie ist sich bewusst, dass Gott da ist. Und dann passiert in dieser Situation noch was Spannendes. Hagar bekommt eine Verheißung. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er von vor großer Menge unzählbar sein soll. Und ein zweites, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn, und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Das, was hier sichtbar wird, ist, Hagar soll wieder zurück in ihren Sklave sein und gleichzeitig bekommt sie ihr eine Verheißung, dass ihr Sohn frei sein wird. Und das finde ich spannend. Weil auch, glaube ich, hier ein geistliches Prinzip da ist. Sind wir manchmal bereit, uns unter eine Situation zu stellen, damit andere Freiheit erleben dürfen und Freiheit erfahren können? Oder dass wir vielleicht was für die nachfolgende Generation hinterlassen, wo wir Schneisen schlagen. Das weitet uns den Blick. Das verändert unser enges Denken, wo es nur um uns geht. Und dann realisiert die Hagar nach und nach, was passiert. Und sie spricht, und das ist eigentlich auch was vollkommen Anstößiges. Hagar bekommt hier ein Vorrecht, sie darf Gott einen Namen geben. Das darf sonst bis dato niemand. Nicht der große Verheißungsträger Abraham, nicht die große Fürstin Sarai, eine Ausländerin, die bis dato auf der Landkarte nie aufgetaucht wurde. Die gibt Gott einen Namen. Du bist der Gott des Sehens, der Erscheinung, des Schauens. Nicht nur Gott sieht Hagar, sondern auch Hagar sieht Gott. Und das ist etwas, das treibt die Rabbinen fast in den Wahnsinn. Warum? Weil zu Mose sagt Gott, niemand darf mich schauen und leben. Wer mich sieht, wird sterben. Und Hagar sieht Gott, sieht hier den Engel des Herrn. Und eigentlich, nach dieser Geschichte von Mose her, dürfte sie nicht weiterleben. Aber sie lebt. Du bist der Engel, der Gott manifestiert, dessen Anwesenheit. Ich habe ein göttliches Wesen gesehen. All das steckt in diesem Satz drin. Hagar sieht Gott und das verändert alles. Und dadurch kann sie zurückgehen. Dadurch geht sie zurück. Und sie realisiert es nach und nach und merkt, hey, da ist wirklich Gott hier gewesen. Der hat mir nach mir gesehen. Der hat mich wahrgenommen in meinem Elend. Und nochmal für uns, egal wo wir stehen gerade, egal wo wir gerade sind. Die Hagar hat nichts dafür getan, die hat sich nicht sonderlich qualifiziert. Und Gott erreicht sie trotzdem. Wir können uns noch so weit weg von Gott finden oder empfinden. Unsere weit weg sein von Gott, das ist für Gott ein Klacks, uns trotzdem da drin zu begegnen. Das ist Evangelium, ihr Lieben. Wir klagen ganz häufig, wie dunkel und wie böse diese Welt ist. Ja, das ist sie. Aber es ist Gott ein Leichtes. Dieses ach so dunkle und schlimme und weit weg von ihm Seiende, nach unserem Empfinden, mit einem Klacks zu erreichen. So wie es hier Hagar wieder vorn ist. Darin dürfen wir Zuversicht nehmen. Wir dürfen uns das sagen lassen. Vielleicht gerade an diesen Brunnen in der Wüste, wo wir uns befinden. Du bist nicht allein. Da ist ein Gott. Da ist der einzig wahre Gott. Und der sieht. Der sieht auch dich. Der nimmt auch dich wahr. Das kann uns Trost geben, wenn wir uns das sagen lassen. Wenn wir diese Erfahrung machen wie Hagar am Brunnen. Das ist die Einladung. Das Lobpreisteam kann schon mal vorkommen. Wir singen gleich noch ein Lied gemeinsam. Wir sehen so viel Abgründe der Menschheit. Eifersucht. Wir sehen dieses im Endeffekt dieser Unglaube und dem Nichtvertrauen der göttlichen Verheißung. Der menschliche Aktionismus, der selber machen will. Wir sehen Schikane, wir sehen, heute wird man es Mobbing nennen, am Arbeitsplatz. Wir sehen diese ganzen Dinge und das hält Gott trotzdem nicht fern. Gott kommt rein und verändert es. Das hat er auf Golgatha für jeden zugänglich gemacht, indem er seinen Sohn dorthin gegeben hat. Für alle Eifersucht, für allen Unglauben, für alles, wo wir vielleicht gerade der Meinung sind, wir schaffen es nicht oder wir müssen es machen, wo Hoffnungslosigkeit ist. Genau dort kommt Jesus rein. Genau dort begegnet uns Jesus in unseren Schwachheiten und ist uns Hoffnung, bietet uns was an, nämlich ein neues Leben, eine Perspektive, ein Gesehenwerden und ein Gesehensein von Gott, Versöhnung. Lass uns das Lied gemeinsam singen. Diese Abgründe, die wir in deinem Wort sehen, du aber in diese Abgründe hineinkommst, dass du dort Licht hineinbringst, dass du uns genau da begegnest, wo wir sind. Und dort müssen wir uns nicht irgendwie heilig verklären aus uns heraus, sondern wir dürfen empfangen und wissen, dass du ein Gott bist, der in die tiefsten Tiefen hinabgestiegen ist. Dass du sie dort überwunden hast durch deinen Tod am Kreuz, Jesus. Und dass du selbst in die tiefste Dunkelheit, in das größte menschliche Versagen oder in die höchsten menschlichen Thronsäle, die selber gebaut werden, dass du dort hineinkommen kannst und alles veränderst, alles wandelst. Danke, dass wir Zuversicht darin sehen dürfen. Und danke, dass wir uns trösten lassen dürfen von diesem Wissen, dass du ein Gott bist, der da ist, der sieht. Und darüber preisen wir dich. Und wir beten, Jesus, dass du das unseren Herzen wirklich tief eingründest. Dass es zu einer tiefen Gewissheit wird. Zu einer Sicherheit in unserem Herzen. Wo wir erleben, dass das trägt. Wo wir erleben, dass das die Stürme überdauert und manches Leid plötzlich erträglich macht. Wir preisen dich darüber, Jesus. Amen. So, ihr Lieben, jetzt habe ich noch einen letzten kleinen Exkurs mit euch vor. Und zwar, jetzt kommt es zu den Zetteln, die ihr alle schon auf euren Plätzen sicherlich gefunden habt. Die einen oder anderen haben sicherlich schon den Anweisungen gefolgt, beziehungsweise haben oben Name und Vorname und Nachname draufgeschrieben und haben sich das dann alles schon mal durchgelesen. Warum haben wir das heute mit euch gemacht, beziehungsweise warum liegen die Zettel bei euch? Wir wollen Hauskreise anbieten, wir wollen Hauskreise irgendwie gestalten und wollen dort einfach eine Möglichkeit auch von Gemeinschaft ermöglichen. Und jetzt ist es so, dass manche sich hinten in die Liste eingetragen haben und schon so konkrete Vorstellungen hatten, wo sie sagten, hey, das wünschen wir uns. Und vielleicht sind manche von uns hier, die gesagt haben, ja, so richtig habe ich keine Ahnung, was ich mir eigentlich wünschen soll. Aber ich hätte ja grundsätzlich Interesse. Und deswegen haben wir einen Zettel gemacht, wo verschiedene Hauskreisformen drauf sind, mit verschiedenen Schwerpunkten. Da ist manches beschrieben in dieser Kurzbeschreibung, das bedeutet aber noch nicht, dass das wirklich komplett in Stein gemeißelt ist, bei manchen zumindest. Manche haben ihren Ort, ihren Stil, wie sie Hauskreis machen, gerade bei den bestehenden Hauskreisen, bei Daniel und Sammy Damaris, die da alle drin sind und jetzt vergesse ich die Hälfte, Dobbs ist da noch mit dabei und Diana und Andreas, ja, und die Lydia und der Tom und die Ines. Also das ist so der eine Hauskreis von Daniel. Und dann gibt es noch den Hauskreis um Uwe und Ed. Das sind die auch hinten aushängen. Das wäre so Hauskreis, wenn ihr sagt, wir wollen mal einen Hauskreis miterleben, wo wir merken, okay, so hat sich das dort eingespielt. Vielleicht ist das eine Form, mit der ich leben kann. Oder mit der ich nicht nur leben kann, sondern die mir gut tut, wo ich merke, hey, da werden so Themen bewegt, die auch mich bewegen. Dann wäre das eine Möglichkeit, dass ihr in einen bestehenden Hauskreis reinguckt und mal schnuppert. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass eben ganz viele Sachen neu entstehen dürfen. Und das wollen wir. Und vielleicht ist es was, wo wir dann nach einem halben Jahr draufschauen und mal gucken und sagen, hey, das hat richtig gut geklappt, hier machen wir weiter. Oder hier müssen wir vielleicht ein kleines bisschen was verändern, das hat nicht ganz den Nerv getroffen und dann macht man es und wertet es ein Stück aus und guckt, wie es weitergehen kann. Aber wir wollen Angebote schaffen. Und da einerseits haben wir hier einen Frauenhauskreis, wo unter anderem die Eva sich sowas gewünscht hat und dort auch ein paar Gedanken eingebracht hat. Und da kann man sich dann auch mal finden und kann sagen, hey, was wollen wir dort einfach stattfinden lassen? Dann hatten wir letztes Jahr den Freiheit in Christus Kurs hier als große Veranstaltung in der Gemeinde. Und ich weiß, dass manche ein Interesse daran hatten oder vielleicht neugierig geworden sind von dem, was andere erzählt hatten. Dann ist es da eine Möglichkeit zu sagen, hey, wir machen den und machen den in einer Form Hauskreisformat. Bisschen kleiner, vielleicht mit 8 Mann, vielleicht mit 5 Leuten. Und wir treffen uns dann vielleicht auch in einem Haus und machen dort den Kurs gemeinsam und gehen diese Wege, gehen diese Schritte. Dann Workshop Geistesgaben, da soll es einfach praktisch darum gehen, Geistesgaben zu üben, zu trainieren, auszuprobieren, sich dort ein Stück auf den Weg zu begeben und nicht nur wieder, ich sag mal, die neue Lehre darüber zu bekommen, die man vielleicht schon 10-mal gehört hat, sondern wirklich mal zu gucken, okay, wie können solche Sachen wirklich auch in den Alltag hineinkommen. Ein Jugendhauskreis, der sich vor allen Dingen mit viel Gemeinschaft, Gebet auf dem Weg so ein Stück befinden wird, wo es um Aktionen geht, wo es einfach darum geht, wir leben Gemeinschaft miteinander und sind Salz und Licht für die Erde im Unterwegssein, im Tun und vielleicht in dem, wo uns Gott dann hinführt, da sind wir mittendrin. Es kann ein neuer Hauskreis gegründet werden, eine neue Gründung, wo man sagt, hey, ich möchte schon so ein klassisches Ding mit Bibel lesen, mit Gebet oder diesen ganzen Sachen mit, vielleicht auch zusammen essen, Gemeinschaft pflegen. Da kann was Neues entstehen und da kann man dann auch gucken, hey, was soll der Schwerpunkt sein? Was ist vielleicht auch ein Material, was helfen kann? Da kann man sich zusammenfinden. Dann ein ganz spannendes Mittel ist der Alpha, den ich hier noch mit auf. Das ist ein richtig gut evangelistisches Mittel. Also wenn ihr Leute habt in eurem Umkreis, wo ihr sagt, die wollen wir mit dem Evangelium erreichen und wir brauchen irgendein Werkzeug, wie das funktionieren kann, dann ist der Alpha genial, muss ich wirklich sagen. Und da wäre es was, wo mein Versuch wäre zu sagen, wir machen den als Gemeinde, für die, die das Interesse haben, machen wir den erstmal für uns, dass wir das Material kennenlernen und dass wir dann selber entscheiden können, ist das was, wo wir sehen, dass wir dort Leute einladen, wo wir selber begeistert sind, wo wir selber angezündet sind dafür. Und dann macht man den in einem zweiten Kurs, wo man Leute von außen mit reinbringt. Männeraktionstage gibt es noch. Das hatte auch so ein bisschen der Micha als Idee, dass man einfach als Männer auch was gemeinsam macht. Das muss nicht jetzt einmal im Monat sein, das kann auch einmal im Vierteljahr oder einmal im halben Jahr sein. Wenn es halt irgendwo mal eine coole Aktion gibt oder einen Gedanken, hier steht glaube ich auch Bierbrauen drauf, da, also das ist so ein typisch männliches Ding. Nee. Also wo es einfach darum geht, wir haben Gemeinschaft und in diesem Gemeinschaft haben entstehen Gespräche. Da entstehen Dinge und man merkt, hey, wo ist, kommt der andere her, wo geht der andere hin? Und was sind gerade die Nöte? Und darin, genau da rein wollen wir ja als Gemeinde kommen. Zu sagen, hey, da wollen wir miteinander unterwegs sein. Und dann gibt es noch zwei was. Mein Thema ist noch nicht dabei. Wenn dein Thema nicht dabei ist und du hättest jetzt plötzlich, merkst du, ich habe was anderes und ich wünsche mir was anderes, dann schreib das gerne hier oben, da ist noch genug Platz, fett und groß drauf. Dann gucken wir, ob wir da irgendwas finden. Oder ich habe keinen Bedarf an einem Hauskreis, und bin schon voll oder brauche es nicht gerade. Oder ich bin schon in einem, genau. Hinten ist eine Stiftebox und eine Zettelbox. Da bitte alles rein. Dann mache ich mir die Mühe und darf das ein bisschen auswerten. Kann gucken, wie verschieben wir da Leute zusammen und wie kriegen wir das hin. Und dann gucken wir auch, welche Hauskreise zustande kommen. Und dann schauen wir da. Und ihr dürft natürlich mehrfach kreuzeln und dann auch manches mal angucken und vielleicht sagen, okay, das ist doch nicht so ganz meins. Und dann, da ist eine große Freiheit. Bei allem, was wir hier tun und bei allem, was wir versuchen, ist natürlich für euch die Freiheit gegeben zu sagen, da klinke ich mich ein oder da klinke ich mich eben nicht ein. Vielleicht auch das, was der Uwe heute zum Anfang gesagt hat mit diesen Gebetskreisen, die wir jetzt machen. Wer gerade nicht aufstehen kann, der darf auch sitzen bleiben. Also ich meine eigentlich, dass wir euch das nicht sagen brauchen, weil ihr schon wisst, dass wir da eine Freiheit haben hier in der Gemeinde. Dann bleib einfach auf deinem Platz sitzen und bete aus dem Sitzen mit. Das hört der Herr genauso. Oder wenn dir diese Gruppen nichts sind, dann bete an deinem Platz und sei dort einfach vor dem Herrn. Und bete die Gebetsliste runter, die du hast. Oder wo du merkst, hey, das ist gerade wichtig, das tut der Herr mir aufs Herz. Wir wollen aber gemeinsam irgendwo unterwegs sein. Und da darf sich jeder so einbringen, wie er es auch kann und möchte. Und da immer wieder diese herzliche Einladung dazu. Genau. Punkt. Jetzt machen wir Abschluss. Ich segne euch und ich darf euch bitten, wer das da kann und wer da fähig ist, darf dazu aufstehen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das hat Jesus seinen Jüngern zugesprochen, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und damit segne ich euch. Mit dieser Gewissheit, dass da Gott ist, da ist. Gott ist, der ja dort in dieses Leben immer wieder auch hineinkommen will. Ich segne euch mit dieser Gewissheit, dass Gott gut ist. Auch in allen Nöten, in allem Leid, in allen Umständen, die uns vielleicht gerade nicht passen. Aber Gott ist für dich und ich segne dich damit, mit diesem Bewusstsein, dass Gott für dich ist, dass er da ist, dass er dich sieht. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dann wünsche ich euch einen guten Sonntag.